Hallo zu einer neuen Folge im Podcast Fit for Finanzen, dein Podcast für mehr Finanzinformationen auch hinter den Kulissen. Hier geht es nicht nur um die aktuellen täglichen Marktbewegungen, die haben wir im Livestream schon erörtert, sondern hier geht es vor allem darum zu ergründen, wie diejenigen reagieren, die Menschen unter uns, die, ja, ich will nicht sagen die Fäden lenken, aber die so einen Großteil mehr Einblick haben, als es der 0815-Börsianer, zu dem ich mich auch ganz oft zähle, hat. Und da habe ich heute den Carsten Müller zu Gast. Hallo Carsten.
Hallo, herzlich willkommen. Schön.
Wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre. Du bist Herausgeber von Future Money unter anderem, hast aber auf deinem Weg dahin ganz viele Stationen im Leben, die immer was mit Finanzen zu tun hatten, beschritten. Und da haben wir uns an der einen oder anderen Stelle schon gesehen.
Richtig, genau. Also, und wir begleiten uns ja gegenseitig, glaube ich, jetzt schon bestimmt mindestens 20 Jahre. Und es ist ja immer wieder ein Vergnügen, hier mit dir dann sozusagen im Duo über die Marktentwicklung zu sprechen.
Das freut mich auch. Und deswegen, nach den 20 Jahren, darf ich auch in einer Sendung Papa zu dir sagen, richtig?
Das ist vollkommen richtig. Ich habe nämlich mit meiner Tochter jetzt seit einigen Jahren einen eigenen Podcast, Papa, erklär mal Börse, ist damals ein bisschen geboren worden aus einer, ich würde mal sagen, einer Barlaune. Also wir haben da damals in Zürich nach einer Messe in der Lounge gesessen und haben uns überlegt, okay, wie kann man denn vor allen Dingen jüngere Anleger für das Thema begeistern? Vor allen Dingen, weil ja auch viele grundlegende Fragen da eine Rolle spielen. Ja, und aus dieser Diskussion ist dann halt Papa, erklär mal Börse entstanden. Wir haben natürlich in dem ersten Jahr sehr, sehr viele Grundlagen entwickelt und dann hat sich das so nach und nach dann eigentlich so gestaltet, wie man ja auch selber, wenn man gerade neu an der Börse anfängt, wie es einem selber ja auch geht, erstmal die Grundlagen lernen und dann die in der Praxis anwenden. Und jetzt diskutieren wir natürlich auch vor allen Dingen über die aktuellen Geschehnisse und was das letzten Endes immer für einzelne Investoren, Themen etc. heißen.
Das heißt aber nicht, ich muss mir erst alle Grundlagen, alle 80 Folgen anhören, bevor ich jetzt einsteigen kann, sondern kann direkt damit starten, wenn du magst.
Ja, also wir machen das natürlich immer wieder so, dass wir grundlegende Themen, zum Beispiel, was ist ein KGV, wie gestalte ich denn sinnvoll ein Depot, dass wir das natürlich immer wieder auch an den praktischen Beispielen, an der praktischen aktuellen Situation dann halt durchexerzieren, damit wir natürlich auch Neueinsteiger mitnehmen können. Wie gesagt, wir haben jetzt über 100 Folgen inzwischen und also da braucht keiner Angst haben, dass er, wenn er da als Youngster oder Neuling mit einsteigt, dass er da gleich den Anschluss verliert.
Jetzt habe ich die große Herausforderung vor mir, diese 100 Folgen in 15 Minuten zu pressen. So ein Stück weit.
Das ist nicht notwendig.
Vielleicht die erste Frage, ja oder nein? Muss man denn Aktien haben überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Also Aktien sind natürlich immer noch das wichtigste und auch langfristig interessanteste Instrument, gerade auch, wenn es darum geht, einen nachhaltigen Vermögensaufbau, vielleicht sogar mit Blick Richtung Rente, sich aufzubauen. Also es kommt natürlich immer darauf an, welcher Anlagehorizont man da hat, aber du weißt es ja selber, je früher man anfängt, du hast ja selber auch sehr viel zum Beispiel mit dem Berliner Börsenkreis, mit vielen Studenten, Neulingen etc. zu tun. Und da ist natürlich auch immer wichtig, frühzeitiges Herangehen an die Thematik sichert letzten Endes dann die nachhaltige und langfristige Rendite. Und es bleibt natürlich immer wieder spannend. Wir wissen, die Börse hat viele Volatilitäten, sie hat ihre Zyklen, aber dafür sind dann, glaube ich, auch Leute wie wir ganz gut, die dann halt die Investoren halt da so durch die Stromschnellen der Börse ein bisschen begleiten können.
Du hast gerade angesprochen, Volatilität, also die Schwankung, wie stark sich eben die Börse auch an einem Tag bewegen kann in den letzten Tagen, um mal so einen Richtwert mit einzustreuen, hat der DAX an jedem Handelstag mindestens 500 Punkte Bewegung aufgezeigt und der Index steht aktuell bei rund 14.000 Punkten, also 500 Bewegung, das sind mindestens 3%, da wird einem ja fast schwindlig, oder?
Ja, also wir haben natürlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen eben vor allen Dingen durch die Ukraine-Krise, durch den Ukraine-Krieg sehr viel Volatilität im Markt, sehr hohe Schwankungen. Und diese Schwankungen resultieren ja am Ende immer aus einer ganz großen aktuellen Verunsicherung bei den Anlegern. Wo geht's hin? Die Börse ist ja, das wissen wir ja alle, ein Antizipationsmechanismus. Also er nimmt zukünftige Entwicklungen vorweg. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal an, einfach eine Branche oder eine Firma, wo man ablesen kann, dass sie in einem halben Jahr, im Jahr oder von mir aus auch in 10 Jahren entsprechend positive Wachstumsraten generieren können, da greift die Börse das heutzutage auf. Und genauso ist es auch bei solchen Themen geopolitischer oder geowirtschaftlicher Art. Plus das Problem ist momentan, keiner weiß, in welche Richtung es tatsächlich gehen kann. Wie gesagt, der Krieg tobt noch in der Ukraine. Wenn es irgendwann mal zu einer Verhandlungslösung kommen könnte, egal wie sie dann am Ende aussieht, das ist dann schon wieder so ein Sicherheitsthema für die Börse. Da kann sie wieder anfangen zu rechnen, was lohnt sich nicht. Und da kommen wir dann auch, wie gesagt, von den aktuellen Volatilitätslevels wieder ein Stück zurück. Aber diese Situation haben wir leider noch nicht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und Wochen immer noch diese extremen Kursschwankungen erleben.
Du sagst es schon, die Börse schaut so ein Stück weit in die Zukunft. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum der DAX zum Beispiel von 12.400 schon mittlerweile auf 14.000 angestiegen ist, weil es die ersten Friedensgespräche gibt. Kann man das so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also momentan versucht so ein bisschen der Markt auszuloten, wo ist denn sozusagen der Krisenboden mit diesen 12.400, was du gerade angesprochen hast, haben wir da schon mal eine gute Hausnummer. Wenn man jetzt eine langfristige Charttechnik so anlegen würde, würde man ja auch sehen, dass man jetzt auf einem Niveau ist, wo auch schon vor Jahren mehr oder weniger Unterstützungs- oder im Zweifel oder auch Widerstände, Widerstandszonen waren. Und auf diesem Niveau versucht jetzt der Markt halt nach der ersten Panik, kann man ja wirklich so sagen, Panik, versucht jetzt eben das alles ein bisschen einzusortieren, wieder zu sagen, okay, in welche Richtung kann es gehen, was kann das für Auswirkungen haben. Ich glaube, wir haben hier zwischen 12.000 und 14.000 Punkten schon ein sehr gutes Level, auch wenn die Resultate, die dann am Ende rauskommen könnten, vielleicht für die einzelne Branche nicht sehr angenehm werden könnte. Aber das ist, glaube ich, so ein Niveau, wo der Markt schon sagt, okay, damit könnten wir dann am Ende leben. Und jetzt geht es halt darum, so ein bisschen auszuloten, wo ist der tragfähige charttechnische Boden, wenn jetzt nicht noch was Schlimmeres nachkommt. Wie gesagt, sehr viel Unsicherheit noch im Markt. Aber es ist schon ein optimistischeres Signal und ich gehöre sicherlich auch zu den Börsenoptimisten, die sagen, okay, das scheint so langsam in eine tragfähige Angelegenheiten zu, langsam sich zu wandeln. Man muss ja auch sagen, wir haben die Börse reagiert natürlich immer kurzfristig bei solchen Angelegenheiten wie Krieg etc. sehr panisch, aber das Aufregungslevel geht einfach nach und nach zurück. Man gewöhnt sich lang. Das ist natürlich von der humanitären Sache her immer sehr schrecklich. Wie gesagt, wir Börsianer leben ja da auch nicht im luftleeren Raum. Und natürlich gucken wir uns auch an und sagen, oh, das ist aus moralischer, ethischer Sicht oder menschlicher Sicht ist das immer noch eine Katastrophe. Aber wir müssen einfach sehen, und das ist so die Realität, und damit müssen dann Investoren und können Investoren damit arbeiten, dass der Aufregungslevel einfach nach und nach abnimmt.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn der Aufregungslevel am größten ist, dann sollte man eigentlich beherzt zugreifen und sagen, ja, da schüttelt man sich vielleicht zweimal und denkt an die Zukunft, um in der Situation Aktien zu kaufen.
Ja, also das ist eine sehr schwierige Situation. Wie gesagt, wir sind ja alle Menschen, wir sind auch sehr psychologisch getrieben. Und ich sag mal so, wenn es gab ja diesen schönen Spruch oder es gibt diesen Börsianer-Spruch, ne, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich glaube, Herr Rothschild war das, der das mal gesagt hat. Oder Das ist natürlich aber auch eine Überwindungsfrage, weil wenn man möchte natürlich jetzt nicht einsteigen und dann gleich wieder mit 10, 20, 30% Verlust dastehen. Und man hat ja eigentlich auch gesehen, nach den ersten Reaktionen oder beziehungsweise nach den ersten ein, zwei Tagen des heißen Ukraine-Krieges schien ja der Markt relativ noch das alles abfedern zu können. Und dann erst dann kam er so richtig ins Rutschen. Wichtig ist eigentlich in solch einer Situation immer bei seinen Positionen drauf zu schauen, was macht denn wirklich Sinn? Was man kauft ja letzten Endes Aktien im besten Fall nach einer mehr oder weniger ganz genauen Analyse, wenn man sagt, mir gefällt das Geschäftsmodell, das ist tragfähig auch für die nächsten Jahre, wie ich eingangs gesagt habe, ja auch im Sinne eines nachhaltigen Vermögensaufbaus. Und dann ist natürlich immer die Fragestellung, sitze ich das jetzt aus? Ich würde sagen, wenn die Analyse weiterhin stimmig ist und nur die externen Faktoren, also die geopolitischen Faktoren, da das Störmoment sind, dann würde ich immer sagen, ja gut, dann muss man halt das Aussitzen, wenn man Gewinne hat, vielleicht ein bisschen was mitnehmen, damit man sich Liquidität schafft, um dann, wenn es wieder hochgeht, eben agieren zu können, sprich verbilligen zu können. Es ist dann halt immer so ein Austarieren, so in Bausch und Bogen zu sagen, ich gehe jetzt raus und ich lasse jetzt die Börse sein. Das ist immer der falsche Weg. Hier geht es wirklich darum, einfach mal so ein bisschen mit dem Timing dann zu spielen und zu sagen, okay, wenn meine Analyse bis auf diese wirklich exorbitant externen Probleme immer noch stimmig ist, dann sind das halt Werte, die man entweder halten sollte oder dann entsprechend, wenn Liquidität da ist, dann wieder kaufen, wenn der Markt so langsam wieder an Fuß fasst.
Die Statistik hat ja auch gezeigt, dass es wenige extrem starke Märkte gibt und die Wahrscheinlichkeit, die zu verpassen, wenn man eben mal nicht investiert ist über einen Zeitraum, die ist sehr, sehr groß. Baron Rothschild, du hast es schon gesagt, genau, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen, so wird es in den Büchern zitiert, aber er soll wohl in Wirklichkeit gesagt haben, ich war nicht dabei im 18. Jahrhundert, aber man liest wohl aus einigen Gazetten, dass er auch gesagt hat, wenn das Blut durch die Straßen fließe, solle man kaufen. Das ist in der heutigen Zeit natürlich nicht das, was wir Menschen hören wollen, aber gemeint ist damit genau das, was du sagtest, auch in schwächeren Phasen mal zuzugreifen. Nun ist es natürlich sehr schwierig zu erkennen, ist es nur eine Schwächephase oder ist das Unternehmen vielleicht so weit auf dem absteigenden Ast, dass man sich es gar nicht mehr angucken sollte, wie beispielsweise Wirecard. Wann zieht man denn eine Reißleine?
Ja, also da kann ich eigentlich immer nur drauf schauen, macht denn das Geschäftsmodell Sinn. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten hatten wir ja mehrere Phasen. Ich erinnere mal jetzt an New Economy, an den neuen Markt, wo wir viele Luftmodelle hatten, die halt extrem hoch bewertet waren, die dann ineinander zusammengefallen sind. Du hast gerade schon gesagt, Wirecard war ja in der Hinsicht dann auf der einen Seite natürlich ein Geschäftsmodell, was man so gesehen erwartet hat, dass das richtig war, dass das zukunftsfähig war, dass die Firma natürlich mit diesem Geschäftsmodell eigentlich schlichtweg Schindluder getrieben hat und es aufgeblasen hat. Das war dann, man hat ja auch gesehen, ein Kampf der Wirtschaftsprüfer am Ende, die der normale Anleger halt sicherlich nicht hätte durchblicken können. Wir gehen also zum Beispiel bei unseren Empfehlungen jetzt im Rahmen unseres Börsenbriefes Future Money, da gucken wir wirklich so die nächsten 5, 10, 20 Jahre vorwärts und versuchen in der Hinsicht zu analysieren, okay, wie wird sich denn die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, wie wird sich diese unter dem Aspekt einer fortschreitenden Digitalisierung verändern? Wobei es nicht immer nur digitale Sachen sein müssen. Stichwort zum Beispiel die Altersentwicklung in der Welt. Wo gibt es hier Trends? Also nehmen wir mal an, zum Beispiel im Gesundheitssektor, also ganz klassisch Pharma, Biotechnology, Medizintechnik, in der Landwirtschaft, wie kriegt man 8, 9, 10 Milliarden Menschen auf der Welt satt mit einem immer noch gleichen beziehungsweise sogar abnehmenden Bodenreservoir, mit einer abnehmenden Bodenressource. Wie sieht's mit den Technologien aus unter dem Stichwort Rohstoffressourcen? Und daraus versuchen wir eigentlich grundsätzliche Trends zu identifizieren, auch unter der Maßgabe, dass diese Trends letzten Endes in immer weiter konvergieren. Also zum Beispiel eine Biotechnologie wäre heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar mit ohne die IT-Technologie, die Cloud-Technologie, die Datentechnologie, Robotics vor allen Dingen. Ich meine, wer will 100 Millionen Proben innerhalb eines Jahres, eines Monats kontrollieren, ohne dass da Robotertechnik zum Einsatz kommt oder künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und viele Zukunftstechnologien, wie gesagt, konvergieren zueinander. Das sind letzten Endes die Trends, wo wir sagen, das ist das, was Anleger wirklich jetzt in den Fokus nehmen sollten. Wir stehen da in der Hinsicht wirklich an einer einmaligen, ja fast einmaligen Chance wieder. Wenn man jetzt mal so zurückdenkt, so 20, 30, 40 Jahre, wo die Computertechnologie begann. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen ersten Computer gekauft habe, erstmal auseinandergenommen, dann habe ich meinen zweiten habe ich dann selber zusammengebaut. Und wir hatten ja damals noch DOS, wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer gar nichts mehr sagen. Und das war ja sozusagen die erste, oder besser gesagt, die eigentlich jetzt die dritte industrielle Revolution. Und jetzt sind wir in der vierten industriellen Revolution, wo wir halt sehr viel mit Digitalisierung zu tun haben. Das ist für Anleger immer wieder ein einmaliger Zeitpunkt, eigentlich in Trends zu investieren, jetzt zu investieren, die nächsten 10, 20, 30 Jahre die Wirtschaft tragen werden. Und da ist es dann letzten Endes auch nicht wirklich so wichtig, ob das jetzt nun Aktie A, Aktie B oder Aktie C ist. Ich glaube, das wird sich erst erweisen, wer da am Ende wirklich die Nase vorn hat. Wir haben es ja auch bei der Computertechnologie gesehen. Wie gesagt, Apple, bestes Beispiel, der Erfinder des der Workstation, dieses dann fast pleite gegangen und heute ein Billionen-Dollar wertiges Unternehmen. Und genauso sind wir jetzt eigentlich in so einer Situation, bloß dass die Themen einfach sich verändert haben. Ja? E-Payment, E-Mobility, künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge an Themen, auf die Anleger eben gucken können, wo sie sich halt ein Zukunftsdepot, möchte ich es mal so nennen, zusammen bauen können. Und mit den Jahren werden dann vielleicht mal die Favoriten gewechselt. Wichtig ist eigentlich nur die Erkenntnis, dass das Trends sind, die auch wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre tragen.
Wie bist du denn auf genau diese Ideen gekommen, dass du dich den langen Zukunftstrends widmest? Ich kenne ein, zwei Analysten, die sagen, ja, ich habe das gelernt mit den ganzen Kennzahlen, die Bilanzanalyse, das Studieren und jetzt fokussiere ich mich auf eine Allianz-Aktie, auf eine Bayer, auf eine BASF, also in deinen Augen wahrscheinlich ganz langweilige Werte.
Ja, also es kam so ein bisschen daher, wie gesagt, mein Mitstreiter und ich, wir sind ja jetzt schon auch schon jeweils gut 30 Jahre mit dabei und wir haben natürlich auch viele Klassiker bisher bearbeitet, auch eine ThyssenKrupp, eine, Volkswagen und sowas. Die finden auch zum Teil durchaus ja auch Einfluss in unsere jetzigen Analysen und Empfehlungen, wenn sie denn entsprechende Zukunfts- oder tragfähige Zukunftsthemen adressieren. Also zum Beispiel, nehmen wir mal eine ThyssenKrupp, ne, die Pläne mit der Wasserstofftochter. Mhm. Super. Volkswagen, Stichwort Elektromobilität, auch ein ganz eine ganz tolle Angelegenheit, die man halt im Blick haben muss. Was wichtig ist, ich meine, ich möchte jetzt hier nicht sozusagen die Klassiker in Bausch und Bogen verdammen und sagen, die interessieren mich nicht mehr. Nein, im Gegenteil. Da sind viele Werte dabei, die auch immer noch Potenzial haben, die zum Beispiel auch für Dividendenjäger oder für Dividendenstrategien sehr interessant sind. Viele junge Firmen zahlen halt keine Dividende. Da partizipieren die Anleger meistens ja über Kursgewinne. Aber es gibt auch viele ältere Unternehmen, die halt zum Beispiel als Dividendenwert sehr interessant sind und dadurch halt ein passives Einkommen anbieten. Wichtig bei solchen Werten, bei den Klassikern, ist uns eigentlich immer, dass sie versuchen, so einen neuen Drive reinzubekommen. Also in ihr klassisches Geschäftsmodell zum Beispiel umzubauen. Und das muss gar nicht mal so alt sein. Nehmen wir zum Beispiel eine SAP, ist ja immer noch große Softwarefirma, ist gestartet als Lizenzunternehmen, also beziehungsweise Software, dass sie Software-Lizenzen verkauft haben. Haben jetzt in den letzten 2 Jahren ganz viel Tempo gemacht, in das neue Abonnementsystem umzubauen, um halt die entsprechenden Erlöse zu glätten. Und das muss man sich dann halt im Einzelfall angucken. Und das ergibt letzten Endes, wenn sich so ein Unternehmen mehr oder weniger, ich sag, neu erfinden kann, das ergibt schon wieder auch wieder ein Wachstumsmomentum, nicht nur in den Bilanzen natürlich, sondern auch an der Börse. Aber natürlich muss ich natürlich zugeben, die spannendsten Geschichten sind natürlich wirklich so die Zukunftsthemen, was mir ja als Börsenjournalist ja auch immer sehr in die Karten spielt, weil da kann man auch ein bisschen was noch erzählen, weil wenn ich jetzt in einer Runde sagen würde, okay, Daimler, Volkswagen, Deutsche Bank, Deutsche Post oder so, weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Ne? Braucht man ja nicht viel erzählen, kann man über die Zahlen reden, kann man über die Bewertung reden. Aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel eine Splunk, eine Scala, eine, weiß ich was, Aero, Dynamics und so weiter und so fort, da kommen dann meistens so, was ist das, wer ist das? Und das, da kann man natürlich sehr schön auch die Investment-Story neu erzählen. Und da finde ich, das ist auch wichtig, dass man einfach als Anleger weiterhin mit offenen Augen rumgeht und sagt, ah, da ist mal wieder so eine richtige gute Story, die ist neu, die ist frisch, die hat noch nicht jeder auf dem Schirm. Wir wissen ja, ne, frühes Einsteigen in solchen Sachen, wenn dann die Zahlen und Bewertungen stimmen, bringen ja immer dann die schönste Rendite. Also das erfreut dann auch mein Journalistenherz.
Ja, und dann gibt es ja manchmal auch Firmen, die sich im Zeitablauf immer mal wieder wandeln und neu erfinden. Mir ist die Nokia im Kopf geblieben, damals Gummistiefelhersteller, dann Mobiltelefone, dann in die Versenkung geraten. Und letztes Jahr habe ich in Future Money einen Artikel gelesen, auf dem Mond wird ein 5G-Netz von Nokia aufgebaut. Da dachte ich, oh, die gibt's auch noch.
Ja, also Nokia ist eigentlich auch so eine Art Stehaufmännchen. Ich meine, sie haben wirklich viele falsche Entscheidungen getroffen. Du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Handys. Ich meine, sie haben schlichtweg den Trend zum Smartphone verschlafen. Aber heutzutage sind sie halt wieder da als Telekom-Ausrüster, natürlich in harter Konkurrenz, vor allen Dingen mit Ericsson. Die beiden rangeln quasi so ein bisschen um die Marktführerschaft, vor allen Dingen in den westlichen Märkten. Es gibt natürlich auch große Konkurrenzen in Asien und in den anderen Märkten. Aber da merkt man einfach auch, okay, sie versuchen sich zu fokussieren auf ein Thema, das auch wichtig ist. Und ich meine, 5G, das verbindet man ja heutzutage auch vor allen Dingen so mit den großen Telekommunikationsanbietern. Das ist nicht falsch, aber die Wachstumsstory geht jetzt inzwischen ja schon einen Schritt darüber hinaus, weil das wirklich Interessante ist jetzt eigentlich so diese sogenannten Campusnetze. Das heißt, das Unternehmen für sich so kleinere Netzeinheiten schaffen, die in der Lage sind, zum Beispiel gerade im produzierenden Gewerbe halt zum Beispiel auch Roboter, Maschinen, Buchhaltung und so was, alles über 5G zu vernetzen. Und das ist eigentlich so die derzeitig spannende Wachstumsstory bei Nokia beispielsweise.
Das klingt cool. Du hast gerade gesagt in der Antwort davor, dass das dein Journalistenherz erfreut, solche Stories rauszufiltern, und fragen wir uns natürlich bei Fit for Finanzen, erfreut das auch dein Anlegerherz? Also sprich, kaufst du die ganzen Werte dann auch in dein Depot?
Ja. Also natürlich nicht alle, aber ich bin auch als Investor relativ aktiv. Ich habe auch mir ein, zwei Zertifikate selber zusammengestellt, die ich da aktiv bearbeite, weil ich es eigentlich eine sehr charmante Lösung finde, über so eine Konstruktion das zu machen. Es ist natürlich so, man muss natürlich schon schauen, dass man sich nicht selber in irgendeinen Wert verliebt, weil das natürlich so ein bisschen auch die Einschätzung manchmal etwas glättet, um das mal freundlich zu sagen. Aber wir sind da ja auch relativ offen und transparent und schreiben ja auch in unserem Börsenbrief rein, wenn wir in irgendwelchen Werten halt direkt oder indirekt investiert sind. Mhm. Aber ich sage immer mal so, erstens ist der Teich sehr groß mit den ganzen Fischen, mit denen wir zu tun haben. Ich pick mir da halt immer meine persönlichen Lieblinge raus, und das wird dann halt entsprechend kommuniziert. Und dann, glaube ich, können unsere Leser das auch ganz gut einordnen. Und ansonsten auch alle anderen, da versuchen wir halt wirklich das nachvollziehbar, also mit Stop-Loss-Marken beispielsweise, mit Kaufzielen und Limits und so weiter, alles sehr transparent zu gestalten. Man kann, wie gesagt, nicht alle Werte selber kaufen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir machen ja letzten Endes auch den Lesern und den Anlegern immer so ein Angebot, okay, guckt euch mal den und den das Thema an, guckt euch mal die Werte an, die halten wir halt für spannend, und dann muss halt jeder dann für sich selber entscheiden, je nach Brieftasche auch, was er dann damit macht.
Ja, das stimmt. Das ist ja ähnlich wie bei einem Koch, der ja auch nicht die ganze Speisekarte hoch und runter isst, sondern genau, nur weiß, wie man es zubereitet lecker. So ist genau. Es. So stelle ich mir das vor. Vielleicht als eine der abschließenden Fragen, es ist immer sehr zeitlos, mit dir zu plaudern. Halbe Stunde ist fast hier rum. Wenn du dann selber dein Depot strukturierst, bist du einer, der häufig umschichtet oder der dann sagt, wenn ich Zukunftswerte mir angeschaut habe und sie als zukunftsträchtig herauskristallisiert habe aus dem Universum der Aktien, behältst du die dann länger?
Also normalerweise ist es schon so, dass ich da immer einen relativ langen Anlagehorizont habe. Mhm. Also da sind auch Werte dabei, die ich jetzt schon seit 1, 2, 3 Jahren drin habe. Mhm. Das ist eigentlich so wirklich die Zielmarke. Natürlich, wenn es solche Turbulenzen wie aktuell gibt, das besprechen wir ja dann auch in unserem Börsenbrief beispielsweise, dann ist es halt sinnvoll, das Exposure ein bisschen zurückzufahren. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, sage ich mal, ist mein Ansinnen eigentlich, möglichst langfristig in solchen Werten drin zu bleiben. Eben weil man sich ja damit beschäftigt hat, dass man grundlegend sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine spannende Angelegenheit, und da macht es ja nicht wirklich Sinn, dann dauernd hin und her zu machen. Mhm. Im Gegenteil, eher würde ich immer sagen, ein bisschen Liquidität wieder zuschießen, damit man noch mal ein paar Werte mehr zu kaufen kann.
Hast du da auch so einen Basiswert, wo du sagst, beispielsweise eine Google, die wird es auch in 20 Jahren geben, die habe ich als Basisinvestment, die habe ich immer im Depot, oder einen bestimmten ETF, und um den kreisen dann diese kleineren Investments wie so Satelliten herum, oder sind die alle ähnlich gewichtet?
Nee, also es gibt, also ich mache relativ gleiche Gewichtungen. Mhm. Ich habe natürlich so meine Dauer. Fans oder Dauerwerte, zum Beispiel eine Amazon, mhm, eine ganz grundsätzlich auch eine Tesla, wo ich bei Tesla auch immer wieder sage, ich habe jetzt letztens schon wieder so einen Kommentar aus der Branche gehört, ja, Tesla wird zum Beispiel von Volkswagen oder wie auch immer bald überholt werden und so weiter und so fort. Das ist halt immer so eine Thematik, wo ich immer sage, sie verstehen immer noch nicht, was Tesla wirklich machen will. Weil Tesla ist für uns auch, das besprechen wir auch im Börsenbrief relativ regelmäßig, wenn wir diesen Wert mal so anfassen, im Update, geht schon längst weit über das Thema Elektromobilität hinaus. Mhm. Wie gesagt, Satellitenkommunikation, Halbleiterproduktion, Solar. Wir haben schon so gewitzelt, also der kann auch ein Handy oder ein Computer oder was auch immer irgendwann mal verkaufen. Es geht hier um Markenbildung. Das haben wir das Gleiche. Im Prinzip kopiert er ja eigentlich nur das Geschäftsmodell von Apple. Apple kann eigentlich unter seinem Label auch alles verkaufen. Inzwischen verkauft man ja Uhren etc. pp. Und Tesla ist für uns da in der Hinsicht wie so ein Wiedergänger, wo er sagt, da geht's wirklich darum, eine Marke zu kaufen. Und wenn irgendwann, oder es wird ja passieren, dass die zum Beispiel im Autobereich die Massenhersteller von den Zahlen her weit mehr produzieren werden als Tesla. Und es werden auch vielleicht die chinesischen Konkurrenten werden vielleicht auch irgendwann mal weit mehr produzieren. Wichtig ist ja letzten Endes, dass Tesla überhaupt produziert und dass die Margen stimmen. Und wie gesagt, wenn man jetzt mal auf den deutschen Markt gucken würde, Audi, Porsche, mal um die High-Premium-Marken jetzt mal so zu nennen, die stört's auch nicht, dass Volkswagen als Ganzes oder die Volkswagen-Marke oder Daimler oder so mehr absetzen oder produzieren. Da ist es einfach wirklich die Marke. Und zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, wie gesagt, es gibt so eine Handvoll Werte, die ich eigentlich immer wieder anfasse, beziehungsweise die dauerhaft im Depot bleiben. Du hast es auch schon Alphabet gesagt. Finde ich auch eine sehr spannende Aktie. Die habe ich momentan allerdings nicht dabei. Da bin ich mal ausgestoppt worden. Ich habe ja für mich persönlich, mache ich ja auch durchaus Absicherungsniveaus. Aber wenn das hinhaut wieder mit der Charttechnik, da bin ich dann natürlich auch wieder dabei. Ja.
Das klingt gut. Dann lass uns gerne in einer anderen Episode mal das Thema Charttechnik versus Fundamentalanalyse
sehr gerne
hier anbringen. Das würde mich persönlich und auch die Zuhörer sehr freuen, die sich, ich sag's mal vorweg, schon mal bedanken für deine Expertise. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich. War wieder Dankeschön. Eine sehr spannende halbe Stunde mit dir, Carsten.
Herzlichen Dank,
dass ich da war. Bis bald.
Tschüss, mach's gut.